Donald Trump stürzt die Märkte durch neues Zollchaos wieder gen Süden. Auch belastet ein möglicher Militärschlag gegen den Iran die Kurse. Warum dieses Szenario jetzt Chancen für Anleger bereithält und wie diese konkret aussehen können, werden wir in der heutigen Folge besprechen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag, der 23. Februar. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Und ich vertrete heute Johannes Max-White, den es bei dem nassen Wetter ja leider erwischt hat. Dafür zurück an meiner Seite unser Marktexperte Stefan Lübeck. Ja, Stefan, der Markt ist auch weiterhin nicht langweilig, gerade geopolitisch. Da passiert besonders viel, das die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt treibt.
Ja, in der Tat, Sven. Hallo erstmal, Lieben. Hallo Sven nochmal an dieser Stelle. Ja, in der Vorwoche habt ihr sicherlich auch teilweise mitbekommen, wir hatten auch darüber schon berichtet, ließ das höchste US-Gericht die Bombe platzen, kann man mal so sagen, und erklärte die Strafzölle. Viele hatten sich es auch schon gedacht, deswegen ist vielleicht der Markt auch gar nicht so heftig reagiert hat in den USA für nicht rechtens. Also ein Sieg für die Demokratie, kann man ein Stück weit vielleicht auch an dieser Stelle mal sagen. Zu Wochenbeginn scheint sich die neuerliche Unsicherheit verstärkt. Ihr habt es gesehen in den frühen Morgen schon, als wir alle geschlafen haben. Da ging es bei Bitcoin erstmal ein bisschen gen Süden. Hat sich quasi auf die Kurse bei Bitcoin ausgewirkt und auch Altcoins kamen teilweise zurück. Denn, und da habe ich mal einen Chart mitgebracht, was war eigentlich denn los? Denn heute Nacht kam es plötzlich zu einem Spot-Abverkauf, muss man sagen, von insgesamt 1247 Bitcoin. Und das Taker-Sell-Volume, so nennt man das, seht ihr hier im Chart von CryptoQuant, schnellte auf in der Spitze 2,3 Milliarden US-Dollar hoch. Und ja, auf was traf es? Die zuletzt dünnen Orderbücher konnten das in der Erstreaktion erstmal nicht auffangen. Es kam dann in der Folge zu Long-Liquidationen von ungefähr 81,4 Millionen US-Dollar bei Bitcoin selber. Insgesamt der Gesamtmarkt kam in der Folge so Pi mal Daumen 200 Millionen US-Dollar unter die Räder, die Long-Liquidation. Und Bitcoin rutschte dann in der Spitze auf ungefähr 64.300 ab, hat sich jetzt aber auch schon wieder ganz ordentlich erholt. Wir haben ihn jetzt schon wieder fast bei, ich glaube, 66.000 US-Dollar ungefähr. Also im Grunde genommen haben wir uns direkt eine Gegenbewegung dann eingeleitet. Kurz zuvor hatte tatsächlich, habe ich noch gesehen, Donald Trump übrigens auf Truth Social dann einen mysteriösen Post abgegeben mit dem Inhalt "We are winning too much, it's just not fair". Keiner weiß so wirklich, worauf sich bezieht, ob das dann im Endeffekt verspätet der Sieg der Nationalmannschaft im Eishockey bei Olympia war oder whatever. Jedenfalls, das ging die Gleichzeitigkeit, dass es auf einmal er postete, kurz Zeit später ging es dann gen Süden. Ja, man muss sagen, nach seiner Niederlage am letzten Freitag, US-Gericht hat seine Strafzölle erstmal kassiert, scheint er wohl vielleicht auch etwas ablenken zu wollen. Das ist ja auch immer ganz gut drin. Und deswegen schauen wir mal im Hauptteil einfach mal genauer drauf und arbeiten für euch auf, was dieser Gerichtsentscheid in den USA eigentlich bedeuten könnte und welche Implikationen er für dann auch für die Marktentwicklung, auch am Kryptomarkt insbesondere in den kommenden Wochen, haben könnte.
Und damit jetzt zu den Altcoins of Interest, also da, wo wirklich was passiert, wo Chancen, Risiken sind. Und da sticht Aave diesmal hervor, das bekannte Lending-Protokoll. Da geht's ziemlich her. Grund für die Unsicherheit ist die Beendigung der Zusammenarbeit der Web3-Entwickler BGD Labs und der Aave DAO selbst. Stefan, was ist da los? Ist dieser Streit jetzt sehr gefährlich oder vielleicht sogar auch eine Chance bei Aave?
Ja, wird man sehen. Also BGD Labs, ich kannte sie vorher auch nicht, muss man sagen. Sie sind wirklich kaum bekannt. Aber faktisch sind sie die Core-Entwickler hinter dem Aave-Protokoll. Zuletzt der aktuellen Version V3, also die genutzt wird. Und da gibt es momentan so laut BGD Labs völlige Uneinigkeit mit Aave Labs selber über die Richtung, wo soll es hingehen mit dem Protokoll zukünftig. Aave Labs forciert laut BGD Labs die Einführung von Version 4, indem sie V3, also das ist die aktuelle Version, aktiv kritisieren, sagt BGD. Und die Aave DAO versucht im Endeffekt, sagen sie, ältere Modelle zu verlangsamen, um die Nutzung zum Umstieg auf die neue Version im Endeffekt zu zwingen. Und BDG sieht im Endeffekt das Problem einer zunehmenden Zentralität. Und wir wissen ja, das ist ein DeFi-Protokoll, also Dezentralität wird da eigentlich groß geschrieben. Und will deswegen seinen Vertrag nun im April auslaufen lassen. Und auch in der Community, das ist nicht das erste Problem, was quasi Aave in letzter Zeit hat. Die Community war in den letzten Monaten eigentlich mehrfach in Aufruhr. Einige User griffen zuletzt Stani Kolechow, das ist einer der Founder von Aave Labs, an und werfen ihm tatsächlich Gier vor in Bezug auf einer vor Tage geforderten und eingebrachten, zur Abstimmung gebrachten, geforderten 50 Millionen US-Dollar, die denn da gebraucht werden würden von Aave Labs. Das wurde auch tatsächlich kassiert und wurde abgelehnt. Aber in einer Erstreaktion nach dieser Ankündigung, dass BDGD Labs jetzt da sich verabschiedet, ist der Kurs dann in der Erstreaktion erstmal um 12% gefallen. Braucht nicht weiter verwundern. Hat sich dann aber tatsächlich stabilisieren können und in den letzten 24 Handelsstunden verzeichneten die größten Aave-Wallets tatsächlich Nettozuflüsse. Also das ist auch immer wichtig, weil das bedeutet, die verabschieden sich nicht vom Protokoll, sondern die nutzen im Endeffekt die Kursschwäche aus, wenn und akkumulieren. Das ist erstmal per se positiv. Noch aussagekräftiger ist eigentlich sogar der Abfluss von insgesamt 3,4 Millionen US-Dollar in Aave von den Börsen. Wir wissen immer, wenn ein Coin von den Börsen abgezogen wird, ist das klassischerweise Akkumulation, weil man will sie nicht verkaufen. Und es zeigt sich auch tatsächlich, ich habe das mal mitgebracht, dass die großen Jungs, also das sind die VCs, die im Hintergrund dort agieren, wie Multicoin Capital, wie Blockchain Capital, haben bisher, obwohl diesem, sag ich mal, Tauziehen dort, bisher keinen einzigen Token bewegt und halten zumindest aktuell dem größten DeFi-Lending-Protokoll die Treue, muss man sagen.
Okay, also gut zu wissen, schon mal Entwarnung auf jeden Fall. Es scheint aber dann doch noch gut davon zu kommen, auch wenn es natürlich problematisch ist, wenn die Dezentralität geopfert wird. Das ist ja das Kernversprechen, auch Wertversprechen dann irgendwo, finde ich immer. Und da ja spannend, aber da profitieren auch bestimmt auch andere davon, oder? Wenn man jetzt an die Konkurrenz denkt, ich denke hier an Morpho, ich meine, Aave hat ja fast ein Monopol gehabt und das Morpho konnte ja auch kurstechnisch profitieren davon. Siehst du das vielleicht auch als Gelegenheit, eben dann für einen anderen Player wie Morpho da jetzt mal aufzuschließen an Aave?
Ja, einfach gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, ist ja nicht schlecht. Ne? Monopolisten, die im Grunde genommen, ne, die schalten und walten dann, wie sie wollen. Zum Glück haben wir im DeFi-Space auch noch Konkurrenz. Und du sagst in diesem Fall Morpho, wir hatten da vor ein paar Tagen auch schon einen kurzen Bericht darüber. Die gehören nämlich tatsächlich bereits seit dem marktweiten Tief am 6. Februar, als Bitcoin auf 60.000 gerutscht war, zu den klaren Outperformern und konnte von, und da mache ich mal gerade den Chart an, damit ihr das auch seht, von 97 Cent am 6. Februar jetzt auf BAM 1,65 Dollar ansteigen. Insofern kurstechnisch, ich meine, das muss man sich mal ausrechnen, wo Bitcoin jetzt gerade 10% von seinem Tief gemacht hat, hat Morpho 69% gemacht. Auch Aave handelt unweit seines Tiefs vom 6. Februar, das heißt, hat nur ein paar Prozent gut gemacht, wie die meisten. Morpho hingegen 70%, hat auch damit was zu tun, dass tatsächlich auch andere große TradFi-Unternehmen in diesem Fall setzen aktuell dann nämlich auf Morpho. Allen voran tatsächlich Coinbase. Die haben bereits seit November 25 einen mit Ethereum besicherten Lending-Service auf Morpho gestartet, fügte in der Vorwoche dann nochmal zusätzlich XRP, Doge, ADA und Litecoin als Sicherheiten für Blockchain-Kredite über Morpho, über das Morpho-Protokoll hinzu. Dann haben wir tatsächlich den riesen ETF, kennen wir, Bitwise. Der hat ebenfalls jetzt den Plan, On-Chain-Vaults auf Morpho einzuführen. Und deren Strategie zielt im Endeffekt auf eine jährliche Rendite von 6% durch überbesicherte Kreditpools auf Morpho ab, die im Endeffekt dann auch von Bitwise direkt verwaltet werden. Und dann haben sie noch einen zusätzlichen dicken Fisch an Land gezogen, Sven. Den wirst du auch kennen, niemand anderes als den Wall Street Riesen Apollo. Apollo ist keine Pommesbude. Die haben jetzt ihr Krypto-Engagement, weil sie auch sehen, oh, Blockchain wird relevant, verstärkt und haben tatsächlich jetzt vor letzten Donnerstag, also ein paar Tage her ist, einen großen Morpho-Deal angekündigt und der Vermögensverwalter, der hat Asset Under Management in Höhe von 900 Milliarden US-Dollar plant den Kauf von bis zu 90 Millionen Morpho-Token im Rahmen einer Partnerschaft zur Unterstützung des DeFi-Kreditmarkts. Also man sieht im Grunde genommen, die haben gesehen, Aave ist dann die Nummer eins, die sehen aber diese DeFi-Kreditgeschichte, das ist was Großes, da wollen die dann auch alle rein, die Großen, insofern geht's ab. Und wir sehen, charttechnisch geht's ab, gen Norden, man sieht kurzfristig vielleicht, für die Leute, die jetzt sagen, oh nein, soll ich da noch rein? Die grüne Zone hier, $1.40 roundabout bis $1.50. Das ist so der Bereich, wo ich würde nicht jetzt einfach reinkaufen, Rücksetzer in diese Zone eventuell abwarten. Hier 200-Tage-Linie, wie ihr seht, wenige Coins handeln aktuell über der Bull-Bear-Line, wie man sie nennt, 200-Tage-Linie. Die verläuft bei 1,44 gerade. Solange wir hier drüber halten, sind Rücksetzer womöglich eher potenziell interessant. Kursziele auf der Oberseite irgendwo, Golden Pocket im Bereich 1,75, 1,80. Und ich kann mir sogar vorstellen, wenn sich der Gesamtmarkt und Bitcoin alles ein bisschen erholt, dass wir durchaus sehr schnell in den Bereich, 1,96 bis $2.10 ungefähr laufen könnten. Insofern, wenn man dann irgendwo vielleicht bei 1,40 zuschnappen kann, wäre das dann durchaus eine interessante Rendite, Sven.
Ja, ich finde es gerade in dieser Marktphase, ne, alle sind depressiv, der Markt Seitwärtsphase oder geht nach unten, aber hier auch zu zeigen, hey, da gibt es wirklich noch Chancen, ne? Man muss halt wirklich suchen zum Teil, das ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich, aber eben ja auch in dieser Marktphase eben ganz ja tolle Chancen sich da Anlegern bieten, die sich damit auseinandersetzen. Und wenn ihr euch auch immer intensiver damit auseinandersetzen wollt, ist es gut, wenn ihr die BTC Echo App installiert habt auf eurem Handy. Da habt ihr auch weniger Werbung und schnelleren Zugriff und bessere ja, Usability einfach, damit ihr eben genau solche Informationen immer rechtzeitig bekommt. Also kurz Hinweis, holt euch die App. Und damit würde ich sagen, starten wir auch in das Hauptthema rein. Um das große Ganze, diesmal wieder sehr politisch auf jeden Fall. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, Donald Trump hält mit seinem Zollchaos die Märkte in Atem. Und ja, es droht ein möglicher Militärschlag gegen den Iran. Viel Konjunktiv könnte, wir wissen nicht, was passiert, aber die Märkte auf jeden Fall, ja, die sind verunsichert, das sehen wir an den Kursen, Märkte mögen keine Unsicherheit und vor allem geht es ja gerade darum, auch bei den Zöllen zu schauen, okay, was kommt jetzt nochmal raus beim, ja, bei einer weiteren rechtlichen Verhandlung dieser Zölle, ne? Also das Gerichtsentscheid hat ja das eben entschieden, dass die Zölle nicht korrekt waren, dass sie nicht legitim waren, aber wie es jetzt weitergeht, das wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und aufdröseln, denn ich denke, es hat auf die Kurse auf jeden Fall einen Einfluss, was dabei rumkommt. Und daher sollte es uns alle interessieren. Stefan, du bist da auf jeden Fall tiefer drin. Jetzt hol uns nochmal ab. Was ist da gerade der Stand?
Ja, ich habe dazu mal so ein paar Auszüge mitgebracht. Was haben die entschieden? Richtig, Sven. Das Gericht urteilte, dass der IEEPA, das ist dieser sozusagen die Zölle, um die es jetzt aktuell geht, dem Präsidenten nicht zur Erhebung von Zöllen ermächtigt. Denn das EIEEPA ist das Gesetz, auf das sich Trump dann zur Erhebung von Zöllen stützte und das ihm in einem nationalen Notstand eigentlich nur dann aufgrund ausländischer Bedrohung besondere wirtschaftliche Befugnisse einräumt. Und das sieht das Gericht richtigerweise meiner Meinung nach nicht als gegeben an. Was sehen wir? Die haben im Endeffekt das kassiert, die Nummer. Und das zeigt dann im Endeffekt mit Blick auf den Policy Uncertainty Index, so hier haben wir ihn, dass im Endeffekt der Markt sieht, oh, Unsicherheit kommt erstmal wieder rein. Und das Verrückte ist, wie stark dieser Uncertainty Index jetzt zuletzt angesprungen ist. Wir haben diese Iran-Nummer, du hast das gesagt, das war im Grunde der Anfang, als der Uncertainty Index schon mal hochschoss. Jetzt nochmal zusätzlich Trade War wieder total am Start. Und was haben wir im Endeffekt, dass der oberhalb Covid mittlerweile handelt. Also im Grunde genommen, wir sehen die Unsicherheit, obwohl Covid ja wirklich das Black Swan Event par excellence war, sind wir da jetzt mittlerweile höher. In der Folge, was ist passiert? Der Markt eher erstmal in die Defensive, gerade in der letzten Handelswoche, ne? Freitag dann mit dem Gerichtsentscheid, aber unter der Woche schon die ganze Iran-Geschichte. Was war? Gold und Silber stiegen im Wochenvergleich deutlich gen Norden. Gold aktuell handelt wieder bei 5.150, also wieder oberhalb der 5.000, höchster Wert seit Ende Januar. Silber taxiert mit, ich glaube, Pi mal Daumen 86 US-Dollar, mehr als 10% höher als noch vor einer Woche. Zudem stiegen die Ölpreise, das dürfte logischerweise mit Iran zusammenhängen, klar, wegen Lieferschwierigkeiten möglicherweise, die dann kommen könnten. Und der handelt mittlerweile auf dem 28-Wochen-Hoch. Da macht es wahrscheinlich die Gesamtmischung. Nur zur Erinnerung, wenn natürlich die Ölpreise wieder so hochgehen, ist das für Trump auch nicht dolle, weil der hat ja versprochen, $2 pro Barrel für die Leute an der Zapfsäule in den USA. Das würde wieder schwieriger werden. Und wir wissen, höhere steigende Ölpreise sind natürlich auch immer Problem mit der Inflation, Sven. Inflation ist dann wieder so eine Sache, die will er ja eigentlich auch nicht, weil er will ja eigentlich, dass die Leitzinsen runtergehen. Also ein wildes Gemisch, muss man sagen.
Genau, und sehr widersprüchlich, denn Zölle, naja, die sind ja auch nicht gerade förderlich für die Inflation. Und da muss er jetzt vielleicht 175 Milliarden US-Dollar zurückzahlen, weil eben seine Zölle, ja, die gesammelten Steuern dadurch eben nicht rechtens waren. Also das dürfte ihm, glaube ich, auch ziemliche Kopfschmerzen bereiten, neben steigenden Ölpreisen. Glaubst du denn, dass Trump das akzeptieren wird? Also ich glaube eh nicht. Ich meine, das hat er ja schon so ein bisschen auch anklingen lassen, glaube ich, dass er da ziemlich eher wild um sich schlägt und es auch nicht zu diesen 175 Milliarden Zurückzahlungen kommt, oder? Was heißt das denn für dich und auch vor allem auf den Markt, glaube ich? Was ist denn da so der Impact?
Ja, also um das mal aufzudröseln, der Entscheid wirkt sich insbesondere auf die Zölle, also die am größten betroffen sind, 25% Zölle auf die meisten kanadischen Importe, 25% auf die meisten mexikanischen Importe, 10% beziehungsweise später waren es dann noch mehr auf chinesische Importe, 10% oder mehr Gegenzölle auf alle Länder und ja, aber viele andere Länder sind hingegen noch gar nicht betroffen, weil da werden im Endeffekt andere Gesetze genutzt. Gucken wir gleich noch genauer drauf. Also man sieht, es ist ein wildes Hin und Her und es ist sehr konfus tatsächlich im Detail.
Ja, und er gab ja auch nochmal als Reaktion dann eben bekannt, die globalen Strafzölle auf Importe auf 15% anzuheben, zusätzlich zu den Untersection 122 bereits aktiven Zöllen. Also da geht es dann auch nochmal weiter. Also lass uns da nochmal eben weitermachen dann auch.
Ja, also tatsächlich ist es so, er braucht, und das sagen auch die Richter, genau nämlich dazu ist die Wahrscheinlichkeit potenzieller Rückerstattung von diesen 175 Milliarden im Endeffekt dann auch alles andere als sicher und dürfte, kann man einfach sagen, das hat sogar Trump selber, da sich wahrscheinlich wieder drüber gefreut, hat er selber getweetet, über Jahre beschäftigen. Er selber sagt, oh, it'll take the next 5 years for the quasi to decide. Und im Endeffekt, zudem besagt dieses Urteil, und dann geht es wieder ins Detail so ein bisschen, der obersten Richter in den USA, dass Trump eine eindeutige Ermächtigung des Kongresses zur Erhebung von Zöllen vorlegen muss. Und der Kongress könnte also immer noch ein Gesetz zur Genehmigung dieser Zölle im Endeffekt verabschieden. Jedoch dürften die Republikaner, die haben ja die Mehrheit im Kongress, dann aber keine Abweichler haben in den eigenen Reihen. Und die hatten sie zuletzt mehrfach, weil es natürlich auch, obwohl es Republikaner, manche sagen, nee, das ist, passt mir so einfach nicht. Die diskreditiert dann Herr Trump immer sehr schnell und sagt von wegen, dann bist du in der falschen Partei. Aber die haben nicht ganz Unrecht, denn Studien der Federal Reserve Bank of New York und des Kiel Institute for World Economics aktuell von letzten Tagen zeigen, dass die Zölle im Jahr 2025 wen getroffen haben? Vor allem US-Unternehmen und Verbraucher. Und Donald Trump könnte daher nämlich auch mit Blick auf die Zwischenwahlen, weil die sind wiederum wichtig für ihn im November, da muss er punkten, einen perspektivisch sogar einen weniger konfrontativen Kurs in der Zollfrage einschlagen, auch wenn es aktuell nicht so scheint. Da brauchst du nicht wundern, Sven, zum Beispiel Freitag die größten Profiteure nach dieser Entscheidung waren US-Aktien, die extrem gelitten hatten, unter anderem Nike. Nike importiert viel aus China, die ganzen Waren, die haben ein Problem gehabt, die sind am Freitag dann erstmal 3-4% hoch. Das heißt, Firmen, die wirklich in letzter Zeit massiv unter Druck geraten waren, sind dann im Endeffekt jetzt kurzfristig erstmal die Profiteure von dieser Gerichtsentscheidung.
Ja, total. Und die Wahrscheinlichkeit finde ich auch nochmal spannend. Poly Markets, da schauen wir immer gerne drauf. Und da wird die Rückzahlung eben auch nur mit 36% eben eingeschätzt. Also auch eher gering. Und eben, da hast du es gerade schon gesagt, die US-Regierung versucht ja auch die aufgehobenen Zölle durch andere vielleicht zu ersetzen. Also viel Unsicherheit am Ende des Tages. Ich glaube, das ist das Entscheidende, auch was am Ende die Märkte dann nämlich prägt, weil wir nicht genau wissen, wie geht es weiter. Klar, Trump braucht irgendwo auch hier Lösungen. Gerade Richtung Midterms irgendwie, muss die Unternehmen ruhig stellen, muss die Verbraucher ruhig stellen, aber wie das Ganze jetzt weiter ausgeht, ist irgendwie noch sehr, sehr klar, unklar, oder? Auch für die Märkte in letzter Linie.
Ja, sicherlich, weil was ist das Problem, Sven, der Markt braucht eigentlich, oder Marktakteure an sich lieben Planbarkeit. Wir wissen jetzt, die Rechtsgrundlage für einige der Zölle sind nun hinfällig. Das heißt, Zukunft dieser Abkommen ist ungewiss. Ich habe gerade auch gehört, Europa überlegt jetzt auch erstmal, diese reziproken Zölle erstmal einzufrieren. Das muss jetzt alles neu verhandelt werden. Da muss erstmal gucken werden. Das heißt, diese kurzfristige Unsicherheit ist drinne, weil die Marktakteure jetzt diese Planbarkeit nicht haben. Und die ist jetzt kurzfristig tatsächlich noch gesunken. Vorher wusste man, okay, man hat diese Zölle, keiner findet sie gut. Im Endeffekt trifft es mehr, wie wir jetzt wissen, die Amerikaner und die amerikanischen Unternehmen selber. Und im Endeffekt, was sagt dann nämlich auch der oberste Gerichtshof der USA? Die haben, Zitat, der Rückerstattungsprozess von diesen potenziellen 175 Milliarden, die dürften chaotisch werden, ja. Neben potenziellen Rückerstattungen in Höhe von über 175 Milliarden US-Dollar sind Billionen an Handelskommen und Millionen von Billionen, es gibt ja sozusagen noch weitere Zölle, und Millionen von Konsumenten und Produzenten nämlich im Endeffekt betroffen. Interessanterweise haben tatsächlich erste Bundesstaaten jetzt auch Forderungen gen Washington gesendet, unter anderem der Governor of Illinois, der sagt im Endeffekt, ihr schuldet uns jetzt 8,6 Milliarden durch eure Nummer. Also quasi die Bürger von Illinois und die Unternehmen, die Lokalen, wurden dadurch getroffen. Das heißt im Endeffekt, es gibt jetzt da innerhalb Amerika auch nochmal einen zusätzlichen Fight. Um aber vielleicht nochmal so einen Blick zu haben, habe ich nochmal gerade eine Grafik mitgebracht, die so ein bisschen zeigt, was sind die unterschiedlichen Zölle, die es generell so gibt, und was sind die, die jetzt im Endeffekt betroffen sind. Und diese IEEPA, das sind im Endeffekt die jetzt sozusagen hier betroffen sind. Und da sieht man im Endeffekt, dass einige Firmen tatsächlich, davon deutlich profitieren dürfen. Wir wissen, die Schweiz hatte ja mächtig einen drüber bekommen, die EU zum Beispiel hier auch. Wir sehen auch viele Länder in Asien. Das muss jetzt alles neu verhandelt werden, weil die fallen unter diesen IEEPA-Deal. Und tatsächlich ist aber so, dass der Handelsexperte Lawrence Herrmann, der meint, Trumps Zölle werden die Handelsspannungen generell nicht beenden. Die Regierung dürfte dann im Endeffekt einfach weitere oder andere Instrumente einsetzen. Und insbesondere, und das ist so ein bisschen quasi gar nicht mehr für Europa so ein bisschen ein Problem, insbesondere der, ja, er hat ihn ja schon mal 51. Bundesstaat genannt, Kanada, sehe sich nach wie vor mit sektoralen Zöllen auf Stahl, Aluminium, Autos und Forstprodukten konfrontiert, sagt Herrmann. Tatsächlich, um das nochmal gerade anzugucken, die Profiteure, habe ich gerade schon gesagt, sind im Endeffekt wie in Europa allen voran. Auch Japan dürfte profitieren. Also insofern, da gibt es jetzt wieder neu zu verhandeln. Und das ist das, was ich meinte mit dieser kurzfristigen Unsicherheit, die jetzt vielleicht erstmal am Markt bleiben dürfte. Aber wir wissen ja, die größte Unsicherheit bietet dann potenziell auch immer Chancen, Sven.
Ja, ich meine, politisch haben wir es, glaube ich, jetzt gut eingeordnet. Die Gretchenfrage ist natürlich jetzt nochmal konkret, wo sind jetzt hier die Chancen für die Kryptoanleger? Was heißt das nochmal auch für Risikoassets letztlich? Weil das ist ein großes Durcheinander. Es ist ziemlich kompliziert, das haben wir, glaube ich, gerade alle gemerkt. Aber jetzt kann man das ein bisschen runterbrechen vielleicht, wo du jetzt nochmal die Chancen auch siehst.
Also wir wissen, das habe ich gesagt, politische Börsen haben kurze Beine. Und auch wenn er jetzt andere, das habe ich zu dir im Vorgespräch auch gesagt, auch wenn er andere Zölle jetzt irgendwo dafür stattdessen, also andere Sections von Gesetzen benutzen will, die begrenzen ihn in seiner Handlungsfähigkeit. Vorher konnte er einfach sagen, yo, wenn ihr nicht zieht, morgen 50%, übermorgen 100%, jetzt bewegt euch mal. Die sind jetzt alle gedeckelt. Also die haben zum Beispiel diese globalen Zölle, die er jetzt mit 15% genommen hat, da ist gedeckelt dieses Gesetz, mehr als 15% kann er auch gar nicht. Das heißt, drüber gehen kann er nicht, das ist zum Beispiel gut. Und das heißt, auch viele andere von diesen möglichen Sections, die er nehmen kann, die bremsen ihn ein, die sind nämlich entweder zeitlich begrenzt oder im Volumen sozusagen begrenzt. Jetzt muss man erstmal sagen, generell politische Börsen, aktuell ist natürlich ein Tohuwabohu. Wir wissen aber, politische Börsen haben eher kurze Beine, das hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt. Gerade was vielleicht auch, und das haben wir jetzt ein bisschen ausgegrenzt, weil wir ungern eigentlich über Krieg reden, was die Iran-Problematik angeht, kommt es da nämlich zum Militärschlag, jetzt so ein bisschen meine Einschätzung, dürfte der Finanzmarkt insgesamt in der ersten Reaktion logischerweise in Deckung gehen. Das bedeutet, Edelmetall und Öl sicherlich im Wert weiter zulegen, während Risikoassets, darunter anderem auch Bitcoin und ein Großteil der Wachstumaktien, die dürften dann erstmal quasi einen Rückwärtsgang einlegen. Jedoch Preisenmärkte, und das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, derartig ist schnell ein und konzentrieren sich dann auch schnell wieder auf Wirtschaftsdaten. Ähnliches sehe ich tatsächlich auch beim Zollchaos. noch weiß man nicht, in welchen anderen Maßnahmen die US-Regierung aufwarten wird. Die Willkür dürfte im Endeffekt dann aber abnehmen, weil sie einfach weniger Handelsspielraum haben. Wahrscheinlich ist generell die Volatilität an den Märkten, die geht ja immer in beide Richtungen, dürfte erstmal weiter hoch bleiben. Das sehen wir aktuell auch mit dem Blick auf den US-Dollar. Der hat sich in den letzten Tagen seit dieser Entscheidung sehr volatil gezeigt, Sven. Und die Gefahr weiterer Kurskorrekturen, insbesondere am US-Aktienmarkt, sind dann vielleicht auch, und dann kommt dann auch schon wieder die Wirtschaftsdaten ins Spiel, vielleicht auch im Zuge schwacher Wirtschaftsdaten, weil die hatten wir letzten Donnerstag ja, wieder etwas gestiegen sein, muss man sagen. Ich gucke dann so ein bisschen, um vielleicht Daten mal ranzuholen, weil ich es immer ganz interessant finde, was macht der gute Mann eigentlich? Ihr kennt ihn selber, Warren Buffett. Dort hat nämlich mittlerweile Berkshire Hathaway hortet weiterhin Cash, muss man sagen. Zuletzt 382 Milliarden US-Dollar. Die erwarten wohl noch erstmal tiefere Kurse. Was positiv zu werten ist, in Richtung Bitcoin ist, dass sich trotz dieser heterogenen Risikolage bei Bitcoin erstmal keine neuen Tiefs ausgebildet haben. Der Fear and Greed Index bei Bitcoin, wissen wir ja, hat jetzt auch zumindest mal so gesehen höhere Tiefs gezeigt und ist ja eher an der Unterseite mit, ne, im Tief hatten wir mal bei 5, jetzt stehen wir glaube ich bei 7, 8, 9. Also wir sind im extrem 4 Bereich, aber das heißt, irgendwann ist da vielleicht nach unten auch so ein bisschen der Boden drin sozusagen. Und Bitcoin hält sich weiterhin über 60.000, was darauf hindeutet, dass dieser Bärenmarkt bei Krypto sich vielleicht, um es mal ein bisschen zu sagen, schon im letzten Drittel befinden könnte, wenn man mal die Eishockey-Analogie heranzieht, das sind ja auch mal drei Drittel, da befinden wir uns meiner Meinung nach eher im dritten Drittel, bedeutet auch vorsichtiges DCA, und das soll von No Financial Advice sein, insbesondere bei gestandenen Projekten, ne? Ethereum, Sol, Hype oder vielleicht auch Synamorpho, wo man sieht, die könnten gerade ein Gewinner sein gegenüber der Probleme bei Aave, ist meiner Meinung, persönlichen Meinung nach nicht das Falscheste.
Ja, ich sehe es auch als große Chance gerade. Ich meine, der Markt ist so lange schon so tief am Boden. Ihr hattet es ja auch in der letzten Folge gehabt, dass wir, glaube ich, 5 Monate in Folge jetzt schon mit Minus schließen irgendwie bei Bitcoin. Und auch Trump ist jetzt hier ein bisschen begrenzt, auch dann bei den Zöllen, was ja auch Inflationserwartung letztlich dann auch dämpfen kann, was alles positiv ist, auch für die zukünftige Geldpolitik, denn mehr Liquidität hilft eben dem Markt. Und gerade wenn wir auch sehen, dass immer auch stärker durchaus Institutionelle zum Teil auch einsteigen, ist das doch auch viel Potenzial, dass wir nicht mehr lange brauchen, um endlich aus dieser nervigen Talsohle rauszukommen. Wann schätzt du denn ein, Stefan, dass es wieder bergauf gehen könnte? Glaubst du, das dauert noch, du hast gesagt, letzte Drittel hast du schon gesagt, aber ist das eher so 2-3 Wochen oder eher so 2-3 Monate?
Also wir haben saisonal, unabhängig jetzt mal von den ganzen Kladderadatsch, sind wir ist der Finanzmarkt die zweite Februarhälfte in den März hinein traditionell, wenn ich seit 1950 gucke, immer wieder schwach gewesen, also tendenziell eher schwach. Es gibt eher Kurskorrekturen, insofern braucht einen das nicht wundern. Wir wissen aber zum Beispiel, um so einen Lichtblick geben, Donnerstag gehen die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Genf weiter, also diese quasi Abrüstung von ganzer Atomgeschichte. Gegebenenfalls gibt es da dann zum Beispiel Entspannung. Untermauert wird die unsichere Lage allerdings mit Blick auf den Optionsmarkt, nur nochmal zur Erklärung, aber auch dort ist es nicht so schlimm, wie man vielleicht vermuten könnte. Wir haben tatsächlich seit Freitag einen starken Anstieg des Open Interests, was das Kaufen von Puts bei Bitcoin mit Laufzeit in Richtung März, bis Ende März angeht. Da haben wir Ausübungspreise von 58.000 und 60.000 Dollar. Was bedeutet das? Die Puts laufen dann in den Gewinn, wenn der Kurs dann zur Ausübung unter 58 bzw. unter 60.000 steht. Das ist eine Absicherung von Institutionellen, die sichern sich gegen mögliche Kursverluste dadurch ab. Es ist aber auch vielleicht eine spekulative Positionierung. Bei Ethereum ähnlich, da haben wir Februar-Puts, die gekauft werden, Ausübungspreise 1700, 1800 US-Dollar, also ungefähr die Tiefs, die wir am 6. Februar hatten. Und das ist ja ein aktiver kurzfristiger Schutz vor Kursverlusten, würde ich sagen. Es zeigt aber auch, dass die Reduktion bei 1500 Dollar deutet eher darauf hin, dass wir so ein bisschen eine Anpassung der Ausübungspreise sehen und es eher keine neuen Crash-Wetten sind. Also im Grunde genommen, ne, die sichern ihre, auch wenn man ein Wal ist und man hat die ganze Zeit Spot gekauft, sagen wir mal von ab 70.000, ab 80.000 runter bis 60.000 hat man sich mit Bitcoin sozusagen eingedeckt. Und man vermutet, es könnte jetzt noch mal ein bisschen wobbelig werden. Dann sichern sich Institutionelle dann halt am Optionsmarkt dadurch ab, falls es dann doch noch mal tiefer gehen sollte. Du weißt aber, doch Sven, die negativen Stimmen sind ja seit Wochen gegeben. Sailor fängt schon an, von 8.000 zu reden oder muss sich für 8.000 rechtfertigen. Manche reden, Bitcoin fällt auf null. Das Sentiment ist am Boden, sehen wir. Outflows bestimmen das Bild, aber genau, also Outflows aus den ETFs wohlgemerkt, aber schaut mal genauer hin. Die ETF-Outflows, ja, 100.000 Bitcoin sind aus den Spot-ETFs bei Bitcoin abgeflossen. Man muss aber die Upside sehen, 700.000 sind noch drin. Also im Grunde genommen ist es ein kleiner Teil bisher abgeflossen. Insofern muss man das erstmal relativ sehen. Und wir wissen in der Vergangenheit genau diese Zeiten, wenn alle schon so ein bisschen davon reden, das wird doch alles nicht mehr, dann sind das dann mittel- und langfristig geplant die besten Deals, die man machen konnte, um mal in Trumps Sprache zu reden. Und ich halte mich da im Endeffekt, um es mal so zu sagen, tatsächlich einfach an meine eigenen Kursanalysen. Die könnt ihr selber mit einem BTC Echo Plus Abo dann auch sehen. Und ich schaue einfach immer an den Chartmarken. Fallen wir nochmal in Richtung 60, sehen wir da sozusagen Stabilisierung, ist das für mich ein Kauf zum Beispiel. Sollten wir nochmal ein bisschen tiefer gehen, dann gucke ich, was passiert da wieder. Irgendwann, und das wissen wir, da schwingt das Pendel einfach wieder zurück, und wenn es mit Wucht in die eine Richtung ging, ging es mit Wucht auch wieder in die andere Richtung, um vielleicht deine zeitliche Frage nochmal so einzuordnen. Vielleicht mit Hinblick darauf, dass wir wissen, Trump muss mit den Midterms, die kommen, irgendwann auch ein bisschen versöhnen. Also der muss was vorweisen, damit er die Wahlen dort gewinnen kann. Damit nämlich, weil momentan sieht es so aus, als würden die Demokraten dann wieder gewinnen können. Insofern, da muss er irgendwas vorweisen. Insofern sehe ich dieses erste Handelsquartal nochmal als schwierig an, quasi, also es wird volatil bleiben, und dann sehe ich aber auch langsam, dass wir eine Chance in Richtung Sommer haben, dass wir auch mal Erholungsbewegungen sehen. Ob das dann der absolute Boden war, ob wir dann der starke Bullrun direkt losgeht oder wir erstmal so eine langfristige Stabilisierung sehen, weil das ist ja auch nicht das Schlechteste. Wenn ich ein Fundament baue, was langfristig im Grunde genommen zeigt, okay, der tiefer will der Markt nicht, dann brauche ich nur mal ein paar positive Impulse und dann geht es auch wieder ordentlich gen Norden. Und dann dürfen wir ja perspektivisch womöglich dieses Jahr, zumindest kleiner Teaser vielleicht, sehe ich zumindest noch eine Chance, dass wir vielleicht noch mal in Richtung All-Time High laufen können, also in Richtung 126, dass wir die irgendwann dann auch wieder in den Blick nehmen sollen.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht der kalendarische Frühling geht dann auch mit dem Krypto-Frühling einher. Das ist so Richtung dann April, wenn auch dann vielleicht der Clarity Act durch sein sollte, die große US-Gesetzgebung, um die noch gekämpft wird, gerade wo noch nicht so ganz klar ist, aber wo viele Parteien schon eine Einigung haben wollen. Auch gerade Trump will unbedingt eine Einigung haben. Und das ist dann vielleicht auch nochmal ein guter Impuls, um eben gerade die großen Player wieder in den Markt zu bringen. Und wenn dann eben auch noch ein paar Makro-Rahmendaten passen, ja, dann haben wir vielleicht auch wieder ganz andere Zeiten und auch schnell wieder die alten Allzeithochs im Visier. Im Visier ist jetzt auch das Stichwort, nämlich was jetzt diese Woche wir im Visier haben sollten, worauf es nämlich ankommt, was sind die Daten, die eben die Kurse jetzt prägen. Und da, Stefan, dein Part, worauf schaust du diese Woche eigentlich?
Wir haben Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Da sieht man wieder, wie verhält sich der Verbraucher eigentlich, weil der kriegt ja im Endeffekt die Unsicherheit in den USA gerade so richtig mit. Zur Wochenmitte, wobei ich die immer leider bei Krypto nicht als so wichtig ansehe, Verbraucherpreisdaten aus Europa für den Monat Januar, aber einfach mal pro forma halber erwähnt. Am Donnerstag, da wird es spannend, da sehen wir wieder neue Arbeitslosenhilfzahlen, die sind immer wichtig. Und zum ja, eigentlich der Höhepunkt der Woche ist im Endeffekt aus Fundamentaldatensicht die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise für den Handelsmonat Dezember. Im Endeffekt, das wird spannend meiner Meinung nach. Also sprich, sind die weiter zurückgegangen oder steigen die aktuell wieder an? Weil die werden dann perspektivisch, haben die immer einen Einfluss dann wieder auf die Verbraucherpreise. Und die waren ja zuletzt ein bisschen rückläufig in den USA. Mit Blick, und da schaue ich dann eher so drauf, wir haben jetzt über so viele Sachen rund um Trump leider geredet, man darf nicht vergessen, die Berichtssaison ist in vollem Gange. Das heißt, Anleger schauen unter anderem morgen bereits vorbörslich Quartalszahlen des Kryptominers Cypher Mining, also sprich auch wirklich Kryptounternehmen. Tags darauf folgt dann nämlich am Mittwochmittag die Mining-Unternehmen Hut 8 sowie, auch spannend für mich, ist für mich so ein bisschen Geheimtipp oder könnte vielleicht eine Outperformance liefern in den nächsten Monaten, gerade auch mit diesem dem Clarity Act, der dann ja hoffentlich mal durchkommt. Der Stablecoin-Anbieter Circle liefert Mittwochmittag seine Zahlen. Und dann sicherlich Mittwoch nachbörslich, da schauen eigentlich ein Stück weit alle drauf, das geht so ein bisschen unter. Das teuerste Unternehmen der Welt, Nvidia, präsentiert seine Zahlen. Da muss meiner Meinung nach erhöhte Volatilität eingeplant werden. Und dann haben wir, um das abzuschließen, am Donnerstag nachbörslich kommt dann noch die Zahlen des größten Bitcoin-Miners in den USA, und zwar Mara Digital Holdings.
Jawohl. Und dann jetzt noch der Blick auf das technische, Stefan. Ja, Richtung für Wochenbeginn sind wir abgerauscht. Erstmal Bitcoin unter 64 oder in Richtung 64. 70 konnte jetzt nicht gehalten werden. Welche Chartmarken müssen denn jetzt die Bullen ja in den kommenden Tagen überwinden, um jetzt wieder diese Bodenbildung zu wahren, dass es nicht noch weiter runtergeht?
So, ich mache dafür ganz kurz mal parallel den Chart auf, damit ihr das seht. Ich ziehe das auch mal ganz groß, damit ihr im Grunde genommen, damit man wirklich sieht, welche Marken sind jetzt gerade eigentlich relevant. Wichtig wird erstmal, wir hatten diesen Spike, das seht ihr hier einmal runter in dem Bereich 64,3. Wichtig wird für die Bullen erstmal, dass wir diese Marke um 65.000, und warum ist das wichtig? Ihr seht es schon, die waren nämlich die Tagestiefs hier in der Vorwoche zum Beispiel, waren immer um die 65.000 grob. Bedeutet in diesem Fall, Quatsch, was erzähle ich, 65.000, hier die Tiefs so rum, hier diese Tiefs der letzten Wochen, die müssen gehalten werden per Tagesschlusskurs, da waren wir ja heute Intraday immer kurz drunter, haben es aber zurückgekauft, das ist wichtig, diese Gegenreaktion, das zeigt, dass die Bullen sich nicht so leicht geschlagen geben. Gelingt dann ein Sprung zurück über 67,3, und das war im Grunde genommen auch in der Vorwoche mal drüber, mal drunter, das ist quasi so die Midline, will ich mal sagen, kommen wir da wieder drüber. Und das ist so ein bisschen die Linie im Sand aktuell. Das 2021er Hoch hört sich weit entfernt an, ist aber charttechnisch weiterhin relevant. 69.000 US-Dollar, das ist für mich die Linie im Sand aktuell. Erst wenn wir dieses Niveau überwinden, steigt die Chance auf eine Folgebewegung kurzfristig in Richtung 70.500 Pi mal Daumen. Das ist quasi die Oberkante dieser orangen Zone, die ihr seht. Was verläuft da auch gleichzeitig? Hier die fallende 20-Tage-Linie. Das ist im Endeffekt so, hier dürfte dann wirklich ein Kampf entstehen, können die Bullen das behaupten und diesen Kreuzwiderstand hier schnell durchbrechen, dann wäre eine Möglichkeit, vielleicht auch im Zuge starker Nvidia-Zahlen und dann vielleicht ein Erfolg bei den Atomverhandlungen am Donnerstag, dass wir dann einen Entlastungsimpuls reinbekommen und es könnte im Endeffekt den Kurs im Bereich ja grob 71,6 bis an dieses Zwischenhoch bei grob 72,2 vielleicht heben. Maximal, und ich weiß nicht, ob das diese Woche wirklich, weil wir wirklich viel Gegenwind auch zuletzt jetzt bekommen haben, ob es möglich wäre, das ist für mich aber das maximale Kurs hier auf der Oberseite, ist diese Zone hier, diese braune Zone zwischen 73,6 und was 75,3, da haben wir das obere Bollinger Band, da haben wir den Supertrend im Tageschart, da haben wir das 23er als erstes Retracement ausgehend vom Tief. Das ist für mich so der Bereich, wo ich sagen könnte, gerade wenn die Market Maker sehen, ey, da sind jetzt so, alle sind jetzt quasi short, weil sie alle denken, es kann nur fallen, dann kommen die Market Maker ins Spiel und reißen das Ding auf einmal hier hoch. Das wäre so quasi das optimale Kursziel oder das optimistischste Kursziel für diese Woche, Sven.
Okay, und welche Kursmarken müssen wir jetzt im Blick haben, falls Bitcoin ja doch runtergerissen wird durch die globale Unsicherheit? Was sind das für Marken?
Ja, dieser Bereich hier unten, den ich angesprochen habe, den wir per Tagesschluss eigentlich halten müssen, sprich 65.000. Wir haben auch hier das untere Bollinger Band. Das hat heute auch erstmal heute Nacht erstmal gestützt. Das wollen wir natürlich nicht, dass sich das so wieder aufbiegt und wieder Raum gibt. Würden wir die 65 nämlich per Tagesschlusskurs hier aufgeben, dürfen wir sehr schnell dieses Tief von heute Nacht retesten, wenn das dann auch unterschritten wird. Meiner Meinung nach kommt diese Tagesschlusskurs vom 5., 6. Februar hier bei 62.700 bis runter 62.000 ins Spiel. Das ist auch der letzte Rettungsanker, bevor wir dann tatsächlich einen Retest dieses Jahrestiefs sehen könnten. Sollten wir da wirklich ranschlagen an die 60.000 und dann sehen wir keine wirklich starke Erholung, sondern nur so ein leichtes Hoch vielleicht und dann direkt wieder runter, dann haben wir eine Gefahr, dass wir irgendwo in diesem Bereich grob um 58.000 laufen. Das deckt sich tatsächlich auch mit diesem Put-Buying am Optionsmarkt, was ich ja vorhin angesprochen hätte. Die sehen tatsächlich scheinbar wohl ähnliche Levels, die ich auch sehe. Diese 58.000. Worst Case, und das, ich sage das nur pro forma halber, weil wir einfach so viel Volatilität haben. Und wir haben in den letzten Wochen mit Johannes auch mehrfach drüber gesprochen. Mit David in der Vorwoche war es auch kurz Thema, als ich krank war zwischen den beiden. Dieser Bereich um 55.000, denn da verläuft der True Mean Preis von Bitcoin. Das sehe ich so absolutes Worst Case auf der Unterseite. Aber dadurch, dass wir jetzt im Zuge von Freitag, obwohl das Gericht da so entschieden hat und obwohl wir jetzt heute Morgen wieder einen schreienden Trump sehen, wenn man teilweise sieht, was er tweetet, wären 15-17% Kursabschlag innerhalb der nächsten 7 Tage doch, glaube ich, eine Menge. Also ich sage eher eigentlich Unterseite ja, maximal 58. Ich hoffe allerdings darauf, dass die Bullen uns eines Besseren belehren und wirklich die 65 irgendwo halten können, Sven.
Darauf hoffen wir auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank, Stefan. Wir sind up to date damit. Solltet ihr auch up to date bleiben wollen und auch mal Stefan fragen nach seiner Meinung, dann geht doch auch in den BTC Echo Telegram-Channel. Link dazu findet ihr in den Shownotes, dass ihr auch immer ja aktiv euch austauschen könnt. Wir verabschieden uns damit. Marktupdate am Mittwoch kommt dann. Ich hoffe wieder auch mit Dan Johannes, dass er wieder gesund zurück ist und natürlich mit dir, Stefan, wie immer. Und in diesem Sinne, macht es gut, eine erfolgreiche Woche euch und bis dann.
Ja, ich danke dir, Sven, dass du kurzfristig eingesprungen bist und ich sag mal euch allen danke für die Aufmerksamkeit und dann schauen wir mal Mittwoch, ob wir zu Zöllen, Iran und Co. dann schon mehr wissen und dann gucken wir auch genauer in die Charts, wie immer jeden Mittwoch. Insofern bis Mittwoch, ihr Lieben.